Willkommen beim Podcast Die letzten 7 Jahre, der Fahrplan aus der Krise.
Stell dir vor, du hast das modernste, also wirklich das teuerste Smartphone der Welt in der Hand.
Mhm.
Die Hardware ist makellos, die Software ist bis in den letzten Codezweig perfekt optimiert, das Display glänzt fehlerfrei. Aber der Akku ist komplett tot.
Das Gerät sendet also nichts mehr.
Genau, es empfängt nichts, es sendet nichts. Es sieht von außen aus wie ein absolutes Kommunikationswunder. Aber letztlich ist es nur ein Stück totes, kaltes Material.
Ja.
Es erzeugt eben nur diese Illusion von Funktionalität. Und genauso beschreibt ein Text aus dem Jahr 1939 den modernen Menschen.
Wahnsinn, ja.
Als eine perfekt funktionierende biologische Maschine, die im Außen unentwegt Güter anhäuft, während das geistige Zentrum im Inneren ja völlig abgestorben ist.
Mhm.
Schön, dass du heute bei unserer tiefgreifenden Betrachtung dabei bist. Wir tauchen heute nicht in Wirtschaft oder Technologie ein.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern in den absoluten Kern der menschlichen Seele. Wir schauen uns eine historische Kundgabe von Bertha Dudde an.
Genau, das ist das Dokument mit der Nummer BD0911.
Und diese Quelle liefert eine spirituelle Diagnose unserer Gesellschaft, die so messerscharf ist, dass sie uns zwingt, unseren eigenen Zustand ja schonungslos zu betrachten.
Absolut. Der zentrale Begriff, um den es heute geht, lautet
Entgeistigung.
Entgeistigung, ja. Und dieser Vergleich mit dem völlig entleerten Akku, den du gerade gebracht hast, der fängt die Grundessenz dieser Schrift wirklich sehr präzise ein.
Mhm.
Wir betrachten hier ja keine soziologische Studie, sondern eine rein geistige Bestandsaufnahme. Und der Text formuliert das mit einer bemerkenswerten Wucht.
Es ist wirklich wuchtig, ja.
Dort heißt es wörtlich: Die Menschheit wähnet sich wissend und verharrt doch in tiefster Dunkelheit des Geistes.
Lass das mal kurz wirken. Wähnet sich wissend.
Ja, wir leben in einer Ära, und das lässt sich von 1939 mühelos auf unser Heute übertragen, in der wir das gesamte Faktenwissen in der Hosentasche tragen.
Richtig. Wir halten uns für unglaublich aufgeklärt.
Für technologisch erhaben, genau. Doch dieser Text legt den Finger auf eine fundamentale Verwechslung.
Und welche ist das genau?
Dass intellektuelle Datenverarbeitung und materieller Fortschritt eben nicht gleichzusetzen sind mit geistigem Leben. Der Intellekt mag auf Hochtouren laufen, aber der Geist verharrt in Finsternis.
Und wenn der Text davon spricht, dass die Menschheit in dieser Dunkelheit verharrt, dann impliziert das ja einen Zustand des völligen Stillstands.
Mhm. Eine absolute Reglosigkeit.
Hält die Seele umfangen.
Das ist ein sehr schweres Bild.
Ja. Und das beschreibt ja nicht einfach nur eine vorübergehende Erschöpfung oder so eine kleine Sinnkrise am Sonntagabend.
Nein, überhaupt nicht.
Das beschreibt einen Zustand, in dem wirklich jede spirituelle Regung, jedes höhere Streben regelrecht erstickt ist.
Hm.
Der Mensch atmet, er arbeitet, er konsumiert, er bucht den nächsten Urlaub, aber auf der Ebene seiner Seele ist er bereits gestorben. Er schläft den Schlaf der Seele.
Und der tragischste Aspekt dieser Schilderung ist die völlige Bewusstlosigkeit dabei.
Die Menschen merken es nicht.
Genau. Sie bemerken diesen Abfall von ihrem göttlichen Ursprung überhaupt nicht mehr. Der Verlust der eigenen spirituellen Substanz ist so sehr in den Hintergrund gedrängt worden,
dass die Leere gar nicht mehr als Leere auffällt.
Richtig. Sie sind derart in ihrem irdischen Wohlgefangen, in dieser permanenten Existenzsicherung und Komfortoptimierung, dass das Leben in ihnen unbemerkt erloschen ist.
Aber da hake ich mal ein, da entsteht doch ein massiver Widerspruch.
Inwiefern?
Naja, es ist doch eigentlich tief in unsere Natur verwurzelt, nach Erkenntnis und Licht zu streben. Wenn ich in einem dunklen Raum stehe, taste ich instinktiv nach dem Lichtschalter.
Ja, das stimmt, auf der physischen Ebene.
Niemand sitzt gerne im Dunkeln. Wie kann es also sein, dass die Menschen sich aktiv gegen dieses Erwachen wehren? In der Quelle heißt es ja, der Tag mit seinem Licht wird nicht begehret.
Mhm.
Warum sollte eine Seele, die in dieser Nacht gefangen ist, das rettende Licht ablehnen? Das widerspricht doch jedem Überlebensinstinkt.
Das ist ein scheinbarer Widerspruch, ja? Aber der löst sich auf, wenn wir uns die Psychologie der Bequemlichkeit ansehen, die der Text hier eigentlich seziert.
Okay.
Im physischen Raum nach dem Schalter zu greifen, ist extrem einfach.
Im geistigen Raum nach dem Licht zu greifen, das bedeutet, dass man sich selbst in diesem Licht schonungslos betrachten muss.
Ah, man sieht plötzlich alles.
Genau. Wenn das geistige Licht den Raum der Seele erhellt, dann macht es den ganzen Staub sichtbar. Es offenbart den Egoismus, die Hartherzigkeit.
Die verpassten Gelegenheiten zu Liebe?
Exakt. Das Licht fordert den Menschen heraus. Es verlangt Arbeit an sich selbst. Es erfordert Hingabe an etwas, das größer ist als das eigene Ego.
Das würde ja bedeuten, das Licht wird als absolute Bedrohung für die eigene Komfortzone wahrgenommen.
Ja.
Der Schlaf in der Dunkelheit ist schlichtweg angenehmer. Solange das physische Bett weich genug ist.
Solange es bequem ist, ja.
Wenn das Leben funktioniert, Karriere, voller Kühlschrank, ständige digitale Unterhaltung, erzeugt das eine künstliche Illusion von Vollständigkeit. Man wehrt sich gegen das Licht, weil Erwachen Arbeit bedeuten würde. Es ist eine Narkose.
Eine freiwillige, spirituelle Narkose durch Wohlstand. Und das Perfide ist, diese Narkose aufrechtzuerhalten, kostet unfassbar viel Kraft.
Weil die Leere ja trotzdem da ist.
Richtig, der Geist schweigt zwar, aber er verschwindet nicht. Die menschliche Natur braucht diese Anbindung an das Göttliche. Wird die gekappt, entsteht ein gewaltiges Vakuum.
Der leere Akku.
Ja, und weil der Mensch das Licht aus Bequemlichkeit ablehnt, muss er zu Ersatzstoffen greifen. Die Folge ist eine fanatische Kompensation durch Materie.
Und das führt uns direkt zu der Frage, wie diese Kompensation in der Praxis aussieht. Ein zentraler Satz aus der Schrift lautet: Die Sonne mit ihren Strahlen vermag nicht die Kälte des Herzens zu durchbrechen.
Ein unglaublich präzises Bild.
Diese Kälte des Herzens, das ist so spürbar, wenn man sich unsere heutige Gesellschaft ansieht. Wer diese Leere spürt, versucht verzweifelt, sich aufzuwärmen.
Ja?
Aber mit völlig falschen Mitteln.
Wie würdest du das beschreiben?
Das ist, als würdest du in einem eiskalten Zimmer stehen und erbärmlich frieren. Und anstatt zur Heizung zu gehen und sie aufzudrehen, was bedeuten würde, sich dem Geistigen zu öffnen, kaufst du rote Farbe und streichst die Wände rot an.
Ach, wow. Ja.
Du denkst dir, rot ist eine warme Farbe. Wenn der Raum rot ist, wird mir warm.
Und weil die Farbe den Raum physisch nicht um ein einziges Grad erwärmt.
Musst du noch mehr Farbe kaufen?
Genau, du streichst den Boden, die Decke, die Möbel. Übersetzt heißt das, der materielle Besitz, der finanzielle Status, die Likes auf Social Media, das ist alles nur rote Farbe.
Es ändert nichts an der Temperatur.
Es ändert rein gar nichts. Es kann die fundamentale Kälte des Herzens niemals heilen. Wer in dieser Nacht verweilt, entzieht sich der, wie der Text es nennt, wohltätigen Wirkung der göttlichen Gnadensonne.
Die göttliche Gnade wäre die Heizung?
Ja, sie würde den Raum von innen erwärmen. Aber der entgeistigte Mensch blockiert das.
Wenn wir diese Logik jetzt mal auf eine ganze Gesellschaft übertragen, in der Millionen von Menschen frieren und fanatisch rote Farbe an die Wände streichen.
Das ist ein beängstigendes Bild.
Das muss doch unweigerlich zu massiven Reibungen führen, oder? Die Ressourcen sind begrenzt. Wenn jeder nur noch schaut, wie er seine eigene Leere stopfen kann, verschwindet jede Rücksichtnahme.
Das ist exakt der Moment, in dem die innere Kälte in eine kollektive Zerstörung umschlägt. Die Schrift zieht da eine erschütternde Schlussfolgerung.
Was sagt sie?
Weil der Mensch den Geist aufgibt, sucht er blindwütig nach Entschädigung im Besitz. Das Ego bläht sich auf. Und die Konsequenz wird hier mit prophetischer Schwere formuliert. Die Erde wird ein einziger Brandherd sein.
Ein einziger Brandherd?
Ja, der entsteht ja nicht aus dem Nichts. Der entsteht, weil entgeistigte Menschen in ihrer Gier aneinander geraten. Es ist die rücksichtslose Ellenbogengesellschaft, der Zerfall von echten Bindungen hin zu reinen Zweckgemeinschaften.
Der Versuch, sich von Gott zu lösen, verbrennt also die Welt?
Innen wie außen, ja.
Wenn das so unausweichlich zu einem Brandherd führt, muss es ja einen Punkt geben, an dem diese Illusion zusammenbricht, wenn die rote Farbe abblättert.
Mhm.
Und hier offenbart der Text eine wirklich herausfordernde Perspektive, nämlich die Rolle des Leids. Leid wird heute ja fast nur als sinnloser Störfall gesehen, den man wegrationalisieren oder wegmedikamentieren muss.
Ja, das ist unser heutiges Verständnis.
Aber diese spirituelle Quelle nennt das irdische Leid eine liebevolle Warnung.
Und das erfordert eine massive Verschiebung unseres Koordinatensystems. Um zu verstehen, warum Schmerz als liebevolle Warnung gilt, müssen wir die radikale Trennung vollziehen, die der Text zwischen Zeitlichkeit und Ewigkeit macht.
Wie genau trennt der Text das?
Wir betrachten unser irdisches Leben oft als das ultimative Zentrum. Die Quelle aber argumentiert aus der Perspektive der ewigen Seele. Die materielle Welt ist vergänglich, das Reich Gottes ist ewig.
Mhm.
Wenn ein Mensch nun sein ganzes Sicherheitsgefühl nur auf tote Materie baut, steuert er auf eine Katastrophe zu.
Weil der Moment kommt, an dem er diese materielle Welt zurücklassen muss.
Genau. Im Moment des physischen Todes fallen all diese Krücken schlagartig weg. Das Bankkonto, das Haus, die Jugend.
Alles, was als Schutzschild gegen die Kälte diente, löst sich in Luft auf.
Und dann steht die Seele da, nackt. Wenn sie nie gelernt hat, geistig zu atmen, keine Liebe gegeben hat, keine Verbindung zu Gott aufgebaut hat, dann ist sie vollkommen leer.
Und diesen Zustand nennt die Quelle ein bitterstes Leid, richtig?
Ja. Ein Leid, das nicht von einem rachsüchtigen Gott kommt, sondern die logische Konsequenz ist. Die Seele betritt eine geistige Welt und hat selbst keine geistige Substanz.
Und um sie davor zu bewahren,
greift das irdische Leid ein.
Exakt.
Es ist ein Weckruf.
Aber es ist verdammt schwer, globales oder persönliches Leid als Weckruf zu sehen. Wenn wir alles verlieren, was uns wichtig war, spüren wir ja erstmal nur den Schmerz.
Das ist menschlich. Absolut.
Aber durch diesen Schmerz hindurch entsteht Raum für Demut. Man erkennt, dass kein Geld der Welt vor dem Tod bewahrt. Diese Erschütterung ist der Stromschlag, der den leeren Akku wiederbeleben soll.
Ein sehr hartes, aber treffendes Bild.
Wenn Leid dazu führt, dass der Mensch nach innen blickt, dann war die Warnung liebevoll, weil sie die Seele vor dem endgültigen Erfrieren gerettet hat.
Ja, gemessen an der Ewigkeit ist ein Jahrzehnt irdischen Leids ein flüchtiger Moment. Wenn es zur Umkehr führt, ist der Gewinn grenzenlos.
Und diese Entgeistigung ist also kein Schicksal, dem wir ohnmächtig ausgeliefert sind?
Nein, überhaupt nicht. Es ist eine Entscheidung. Man kann sich jederzeit neu entscheiden. Die Quelle ruft eindringlich zur Umkehr auf. Der Mensch muss die göttliche Gnadensonne wieder ins Herz lassen.
Das ist aber kein rein intellektuelles Konzept, oder? Einfach nur ein Glaubenssatz, dem man zustimmt?
Nein, das ist eine brutale Verschiebung der Prioritäten. Es bedeutet, den Geist und die Liebe kompromisslos an die erste Stelle zu setzen. Alles andere muss sich unterordnen.
Weil, wie der Text sagt, unvergänglich ist nur das Reich Gottes in uns.
Das ist das einzige Gepäckstück, das die Seele mitnehmen darf. Und wer das annimmt, für den leitet sich sofort ein Auftrag ab.
Welcher Auftrag?
Als Lichtträger zu fungieren, den Irrenden zu helfen. Und die Quelle lässt keinen Zweifel daran, dass das auf massive Widerstände stoßen wird.
Ja, natürlich. Wenn du versuchst, einer völlig entgeistigten Welt, die Effizienz und Profit belohnt, mit unsichtbaren geistigen Werten zu begegnen, wirst du zur Zielscheibe.
Absolut.
Du trägst Wärme in eine Gesellschaft, die immer kälter wird. Eine Gesellschaft, die dich vielleicht offen anfeindet, weil dein Dasein ihre Illusionen in Frage stellt.
Mhm.
Da frage ich mich, wie soll ein einzelner Mensch das schaffen, ohne völlig auszubrennen? Das ist doch, als wollte man den Ozean mit einem Teelöffel ausschöpfen.
Der Gedanke ist nachvollziehbar, aber er entspringt irdischer Logik. Die spirituelle Realität der Quelle funktioniert anders. Wer sich dem Licht öffnet, speist sich nicht mehr aus seinen eigenen kleinen Reserven.
Sondern?
Er wird zum Kanal. Die göttliche Gnade durchströmt ihn. Der spirituelle Einsatz zehrt den Akku nicht auf, er lädt ihn auf. Jede Handlung aus Liebe, jedes Ertragen von Anfeindungen manifestiert sich als ewige Substanz.
Das heißt, diese geistige Arbeit ist eigentlich das einzige Investment in diesem Leben, das keiner Inflation unterliegt?
Ganz genau.
Wir sind heute wirklich einen weiten Weg gegangen. Wir haben uns dieser harten Diagnose aus 1939 gestellt, der Mensch als geistig schlafende Maschine.
Mhm.
Wir haben gesehen, wie der Versuch, die innere Kälte durch Konsum zu heilen, die Erde in einen Brandherd des Egoismus verwandelt.
Ja.
Wir haben die schmerzhafte Perspektive eingenommen, dass schweres Leid oft der einzige liebevolle Weckruf ist, um die Seele vor der ewigen Nacktheit zu bewahren. Und wir haben verstanden, dass wir dieses Reich Gottes aktiv aufbauen müssen.
Das zwingt uns wirklich, den Blick von den lauten äußeren Dingen abzuwenden, hin zur stillen Mitte unserer Existenz.
Und das erfordert gewaltigen Mut. Wenn du, lieber Zuhörer, uns heute auf diesem gedanklichen Weg begleitet hast, nimm vielleicht diesen einen Gedanken mit. In unserer heutigen Kultur ist das Kultivieren deiner Seele keine esoterische Randbeschäftigung.
Nein.
Es ist der eigentliche Sinn deiner Existenz. Die wichtigste Entscheidung. Lass dein Herz nicht erkalten.
Und wir müssen diese Betrachtung beim nächsten Mal weiterführen. Denn diese Entgeistigung zerstört nicht nur den Einzelnen.
Was betrifft sie noch?
Sie frisst sich in die Strukturen unseres Zusammenlebens. In der nächsten Untersuchung schauen wir uns an, wie diese spirituelle Kälte gezielt die wichtigste Zelle der Gesellschaft angreift. Wir werden über die Zerstörung der Familie sprechen.
Das wird eine Betrachtung, die nahtlos an diese Schwere anknüpft. Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich dir noch ein Bild für deinen Alltag mitgeben.
Mhm.
Wenn du das nächste Mal diesen drängenden Impuls verspürst, dir schnell etwas Neues zu kaufen, ein Kleidungsstück, ein technisches Gerät, nur um eine innere Unruhe zu stellen,
dann halte für eine Sekunde inne.
Genau. Frag dich in dieser Stille ganz ehrlich. Versuche ich gerade nur, einer Seele, die in Wahrheit verzweifelt nach der Wärme der Sonne hungert, einfach noch einen weiteren nutzlosen Mantel anzuziehen? Denk mal drüber nach. Wir hören uns beim nächsten Mal.